Dialog zwischen Mensch und Gott als ein Gebet definieren. Wir haben hier sehr wahrscheinlich das erste aufgeschriebene Gebet in der Bibel. Wenn wir jetzt mit dem Mikrofon rumgehen würden und ich fragen würde, welche Erfahrungen, Erlebnisse hast du im Gebet schon gemacht, würden wir ganz unterschiedliche Meinungen hören. Da bin ich von überzeugt. Ich erinnere mich nur an die Zeit, wir brauchten ein neues Auto und wir haben für ein Auto gebetet. Aber irgendwie ist kein Auto gekommen. Aber aus heiterem Himmel hat uns jemand ein Flachbildfernseher geschenkt. Oder den Moment, wenn man mit jemand anderem betet, er in der letzten Runde von diesen Vorstellungsgesprächen war und anruft und doch nicht den Job bekommt. Oder den Moment mit 17, wo ich in meinem Zimmer gebetet habe, Gott, bist du da? Dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, wenn du irgendwie dich zeigen würdest. Und wie Gott dann mir Menschen in mein Leben reingestellt hat. Oder diese Momente, wenn man voller Glauben für Heilung betet. Und dann dieser Moment, wenn Gott wirklich da ist und Heilung übernatürlich passiert, was man mit Menschenverstand nicht erklären kann. Das sind so ein paar von meinen Erfahrungen. Vielleicht bist du jemand, der keine Kraft mehr hat zu beten. Vielleicht ist es schwierig geworden, weil irgendwie, wenn du betest, du das Gefühl hast, ah, es verändert sich doch nichts. Oder vielleicht warst du am Mittwoch hier, am Gebetsabend, und du hast für was gebetet und es ist gestern schon eingetroffen. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Gebet. Bist du eher da? Vielleicht hast du auch einfach gelernt, ja, beten schadet ja nicht. Deshalb mache ich das. Es ist egal heute Morgen, wie du über das Gebet denkst. Ich habe 60 Minuten Zeit für die Predigt. Und ich hoffe, 30. Ich hoffe, dass ich euch mitnehmen darf, dass ihr ein bisschen anders denkt. Ich möchte heute Morgen 3 Fragen streifen. Warum beten, was beten und wie beten? Und wir fangen sofort mit dem Warum beten an. Oder anders gefragt, braucht Gott eigentlich unsere Gebete? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ganz am Anfang in der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, ist beschrieben, wie Gott den Menschen in sein schöpferisches Werk einbezogen hat. Ihr könnt das mitlesen hinter mir, Genesis 1, 1. Mose 26 bis 28. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Du und ich, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und als sein Ebenbild auf der Erde erhielt der Mensch die Würde, mit Gott zusammenzuarbeiten. Ein Privileg, was keinem anderen Geschöpf gewährt wurde, wird. Wenn wir die gesamte biblische Erzählung anschauen, dann sehen wir immer wieder, wie Gott menschliche Akteure mit in seine Aktivitäten einbezogen hat. Sachen, die er vielleicht einfach selber hätte machen können. Brauchte er wirklich Mose, um sein Volk zu befreien? Oder war es für Hesekiel notwendig, über das Tal der Totenknochen zu prophezeien, damit Gott sie aufrichten kann? Benötigte Jesus wirklich ein Team von Fischern, Steuereintreibern, von Normalos, um die Ankündigung das Königreich Gottes voranzutreiben. Gott hat Freude daran, sein Werk mit uns zu tun. Ich habe ein Zitat von Sky Gittani mitgebracht. Das ist ein Pastor, ein Autor. Und ich liebe es, wie er es beschreibt. Ihr könnt das mitlesen. Er schreibt, wir sind nicht nur passive Bühnenstücke in einem vorbereiteten kosmischen Drama, das sich entfaltet, sondern wir sind aktive Teilnehmer mit Gott am Schreiben, Regieren, Gestalten und Handeln. Das Gebet ist daher viel mehr als Gott um dieses oder jenes Ergebnis zu bitten. Es zieht in die Gemeinschaft mit ihm ein und nimmt dort unsere privilegierte Rolle, Klammer auf, als sein Ebenbild, Klammer zu, als sein Volk wahr. Im Gebet sind wir eingeladen, gemeinsam mit ihm den Lauf seiner Welt zu leiten. Und ein menschlicher Akteur, den Gott eben einbezieht, das ist der Abraham, der uns seit ein paar Wochen begleitet. Ich möchte nur den nahen Kontext kurz beschreiben. Abraham und Sarah sind im Zelt, ihnen geht's gut, ich sag mal, sind wie am Strand. Und auf einmal kommen drei Männer vorbei. Drei Männer, das ist eigentlich Gott, der dahinter steckt, Gott in der Gestalt von den drei Männern. Und sie haben einen Dialog und diese drei Männer prophezeien dann, dass Sarah und Abraham nächstes Jahr einen Sohn haben werden. Und dann gibt's noch Dialog und jetzt der Zeitpunkt, wo sie wieder aufbrechen. Und jetzt steigen wir ein in den Bibeltext. Heute ist viel zu lesen, aber wir müssen mal so richtig eintauchen. Steigen ein, 1. Mose 18, 16. Nach der Hoffnung für alle. Danach brachen die drei auf, diese drei Männer, Gott. Und Abraham begleitet sie noch ein Stück. Als sie auf die Stadt Sodom hinabblickten, fragte sich der Herr Gott, soll ich wirklich vor Abraham verbergen, was ich mit Sodom und Gomorra vorhabe? Nein, ich will es ihm nicht vorenthalten. Schließlich wird er durch mich zum Stammvater eines großen, mächtigen Volkes. Und nicht nur das, alle Völker der Erde sollen durch ihn am Segen teilhaben. Ich selbst habe ihn dazu auserwählt, dass er auch seine Familie und seine Nachkommen so zu leben lernt, wie es mir gefällt. Sie sollen das Recht achten und Gerechtigkeit üben, damit ich meine Zusagen einlösen kann, die ich Abraham gegeben habe. Darum sagte der Herr zu Abraham, die Klagen über die Menschen von Sodom und Gomorra nehmen kein Ende. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Ich gehe jetzt dorthin, um selber nachzusehen. Ich will wissen, ob die Vorwürfe stimmen und die Leute es wirklich so schlimm treiben, wie ich es gehört habe. Die beiden Begleiter gingen weiter in Richtung Sodom. Nur der Herr blieb noch mit Abraham zurück. Und bevor wir dann in das Gebet kommen, möchte ich jetzt diese Zeile nicht vernachlässigen. Weil wir haben hier was ganz Besonderes. Wir haben Einblick in ein Selbstgespräch Gottes. Es gibt viele Menschen heute, die glauben, dass es keinen richtenden Gott gibt. Sie würden vielleicht behaupten, es gibt einen barmherzigen Gott. Aber ein Gott, der niemals richtet, kann auch nicht barmherzig sein. Wir lesen in Vers 20, die Klagen über die Menschen von Sodom und Gomorra nehmen kein Ende, ihre Schuld schreit zum Himmel. Dieses Klagen ist ein hebräisches Wort, heißt Zika. Und das ist ein Geschrei von den Menschen, die zum Opfer geworden sind von Sodom und Gomorra. Sie schreien nach Hilfe. Und Gott hört dies. Und Gott macht sich auf den Weg herunter zu ihnen. Ich habe mir die Frage gestellt, warum möchte Gott es denn selber anschauen? Weil er Gott ist. Weil er reden möchte, weil er zuhören möchte. Er möchte zugänglich sein, er möchte auf Augenhöhe in den Kontakt mit seinem Ebenbild treten. Er möchte in den Dialog mit uns treten. Und es ist interessant, dass er dann Abraham mit ins Boot holt. Und das ist ein guter Grund dafür, weil er vertraut Abraham. Er hat ihm Zusagen gemacht und er möchte ihn mit in die Verantwortung einbeziehen. Und Abrahams Reaktion ist jetzt, ja, es ist mustergültig. Und da kommen wir zu dem Punkt, ja, was beten? Und da gehen wir weiter im Text ab Vers 23. Ihr könnt es wieder verfolgen. Abraham trat näher heran und fragte, willst du wirklich rechtschaffende, Luther übersetzt hier mit gerechte und gottlose Menschen zusammen vernichten? Vielleicht findest du ja 50 Leute in der Stadt, die nichts Böses getan haben und dir dienen. Willst du die Stadt nicht um ihretwillen verschonen? Lass nicht zu, dass der Schuldlose genauso sterben muss wie der Schuldige. Es wäre nicht recht, beide gleich zu behandeln. Du bist der Richter der ganzen Welt und kannst doch nicht gegen die Gerechtigkeit verstoßen. Da erwiderte der Herr, wenn ich in Sodom 50 Menschen finde, die so leben, wie es mir gefällt, werde ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Abraham aber ließ nicht locker. Ich habe es nun einmal gewagt, mich einzumischen, obwohl ich nur ein vergänglicher Mensch bin, nicht mehr als Staub und Asche. Angenommen, es gibt bloß 45 Menschen, die kein Unrecht getan haben. Willst du wegen den fehlenden 5 die ganze Stadt zerstören? Nein, bekam er zur Antwort. Wenn ich 45 finde, verschone ich die Stadt. Abraham tastete sich noch weiter vor. Und wenn es nur 40 sind? Gott sprach, auch dann vernichte ich die Stadt nicht. Bitte werde nicht zornig, wenn ich weiterrede, bat Abraham. Vielleicht gibt es nur 30 dort. Selbst dann werde ich es nicht tun. Abraham setzte zum 5. Mal an. Ich habe es nun einmal gewagt, Herr, mich einzumischen. Angenommen, es sind nur 20. Gott antwortete, dann werde ich die Stadt trotzdem verschonen. Mein Herr, sagte Abraham, bitte werde nicht zornig. Wenn ich zum Schluss noch einmal spreche, was wirst du tun, wenn dort nur 10 unschuldige Menschen wohnen? Wieder versprach Gott, die 10 werden verschont bleiben und ebenso die ganze Stadt. Nachdem er dies gesagt hatte, ging er weiter und Abraham kehrte zu seinem Zelt zurück. Merkt ihr diese Intensität, in der Abraham hier für die Menschen betet? Er rechtfertigt nicht das Verhalten von Sodom und Gomorra. Und da bestätigt er auch wieder das Vertrauen, was Gott in ihn gesetzt hat. Er appelliert vielmehr an die Gnade und Gerechtigkeit Gottes. Aber Abraham ist sich bewusst, das ist hier kein Handeln unter gleichberechtigten Personen. Und trotzdem bleibt er hartnäckig bis zum Ende. Wir sehen es schon in den Verben, bevor das Gebet losgeht. Da steht in Vers Ende 22, 23, Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Er trat herzu und sprach, willst du denn den Gerechten mit den Gottlosen umbringen? Und wir müssen dieses Wort trat zu genauer anschauen. Das ist zum einen diese Bewegung, ich trete zu, ich komme dir näher. Aber es geht um so viel mehr noch. Dieses Wort herzutreten bedeutet auch zu präsentieren. Einen Fall zu präsentieren. Abraham wird hier zum legalen Repräsentanten der Menschen. Und wer ist jemand, der Menschen repräsentiert? Ein Anwalt. Abraham wird hier zum Anwalt der Menschen. Und wenn wir dieses Gebet nochmal tiefer sacken lassen, dann spüren wir diese hohe Empathie und Liebe Abrahams für die verlorene Welt. Und als Anwalt setzt er sich für diese Welt ein. Dieses Gebet würde man als Fürbitte charakterisieren. Und nach Stefan Schweier, der im November kommt, bitte kommt alles, ein ganz toller Typ, er hat geschrieben: In der Fürbitte kommt ein Bewusstsein zum Ausdruck, dass alle Glieder eines Leibes sind, dass jeder die Last des anderen zu tragen habe und macht die Nöte und Anliegen eines einzelnen Bruders, einer Schwester zur Not und zum Anliegen einer gesamten Gemeinde. Und ich glaube, genau das ist sehr schwer für uns zu verstehen in unserer individualisierten westlichen Kultur. Timothy Keller, das ist ein Gemeindegründer in New York, der hat das folgendermaßen geschrieben: Wir leugnen heute in der westlichen Kultur die Idee der gemeinschaftlichen Verantwortung. Wir glauben an die individuelle Verantwortung. Was meint er damit? Wir glauben, dass es mich nichts angeht, was mein Vater, mein Großvater, mein Land irgendwie getan hat. Ich bin nicht verantwortlich für das, was mal damals passiert ist. Was irgendjemand irgendwem angetan hat. Aber Abraham hat dieses gemeinschaftliche Verständnis. Und zwischen den Zeilen stellt er eine ganz, ganz mutige Frage, und zwar: Wenn die Sünde eines anderen Menschen auf mich zukommen würden und mich schuldig machen könnten, dann könnte nicht jemand anderes, der ein Sünder ist, wegen meiner Gerechtigkeit Gnade haben. Ganz einfach erklärt, kann auch Gutes und Gerechtes abfärben oder immer nur das Dunkle, die Sünde. Was betet hier Abraham? Was ist diese Fürbitte für andere Menschen? Ihn bewegt das Schicksal des anderen so sehr, gerade der gerechten und guten Menschen, die vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Kommt zu der Frage, wie beten. Dieser Dialog zwischen Gott und Abraham, da können wir uns auch vorstellen, wir sind auf irgendeinem Bazar oder wir sind wieder am Strand mit diesem Kollegen und man handelt so hin und her, ach komm, ein bisschen billiger, ich zahle dir 10, nein, komm, machen wir 13 und so weiter. Und das ist wieder für uns Europäer, das ist doch komisch, wenn ich in Coop gehe, dann kaufe ich die Banane für einen Stutz und frage dich an der Kasse, also ich würde heute gern 50 Rappen zahlen. Ja, das machen wir doch nicht. Das sind wir nicht gewöhnt, aber wir sind hier in einer anderen Kultur, die das gewöhnt ist, dieses Falschen und Handeln und hin und her. Und was sehen wir trotzdem, auch für uns Europäer? Das Gebet ist nichts Passives. Wir sehen, da ist eine Elastizität da sind alle involviert, da ist Gott involviert, da ist der betende Abraham involviert. Ich finde das so schön, wie Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch »Gemeinsamen Leben« Gebet beschreibt. Er schreibt das, es kann doch einfach nicht anders sein, als dort, wo Christen gemeinsam unter dem Wort Gottes leben wollen, sie auch gemeinsam mit eigenen Worten zu Gott beten sollen und dürfen. Sie haben gemeinsame Bitten, gemeinsamen Dank, gemeinsame Fürbitte vor Gott zu bringen und sie sollen das freudig und zuversichtlich tun. Das tönt so einfach, wie es Bonhoeffer schreibt. Es sind zwei Faktoren. Es braucht die Freude, dass Gott Vater ist. Er hat uns als Ebenbild erschaffen. Und es braucht auch diesen zweiten Faktor, diese Größe und Heiligkeit Gottes immer wieder neu zu realisieren. Man muss seinen eigenen Platz kennen und von dort aus mutig, und ich würde sogar sagen, bis sehr riskant zu beten. Mit seinem riskanten Gebet konnte Abraham Sodom und Gomorra nicht komplett retten. Einzig und alleine sein Neffe Lot und seine Family, die hat er gerettet. Die haben sich einmal entschieden, in der Stadt zu wohnen, haben auch schon eine Predigt drüber gehabt. Aber ich glaube, das ist hier nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, Abraham riskiert sein Leben für andere Menschen. Und jetzt müssen wir einen Sprung machen. Jesus ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er riskiert nicht so sein Leben, sondern er hat sein Leben gegeben. Abraham hat erkannt, dass die Gerechtigkeit eines Menschen einen anderen retten kann. Die Gerechtigkeit von Jesus Christus kann uns alle retten. Jesus ist die einzige gerechte Person. Er ist der einzige, der erfüllen kann, was Abraham in der Fürbitte für Sodom und Gomorra hier formuliert hat. Ich habe drei Bibelverse, die wir nur kurz anschauen, mitgebracht. 1. Johannes. Wir haben einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. 1. Timotheus 2, 5. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Und wir springen noch in die NGÜ, Hebräer 7. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Ein solcher Hohepriester war genau das, was wir nötig hatten, der durch und durch heilig und jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat und so weiter. Ich möchte es noch mal kurz in einem Bild darstellen. Wir haben ja auf der linken Seite den Mensch und wir haben Gott, symbolisiert mit diesen beiden Kreisen. Das sind vielleicht Gebete, das hier sind Antworten Gottes. Und wo ist die Schnittmenge, wo trifft es sich? Hier in der Mitte. Und was ergibt das? Ganz viele Kreuze. Und wen muss ich hier unten hinschreiben? Jesus. Jesus ist der Vermittler. Jesus ist die Schnittmenge. Jetzt kommen wir zu der Frage, warum, was, wie bete ich, betest du? Für den Reformator Martin Luther war Folgendes klar. Niemand unter Christinnen und Christen ist besser, schlechter, heiliger, weniger heilig. Und Luther wandte sich damals in der Reformation gegen die Hierarchie in der römischen Kirche, in der die Priester durch die Weihe eine besondere Würde verliehen bekommen haben. Und wo hat sich Luther drauf gestützt? Auf den 1. Petrus 2, Vers 9. Da steht, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Was lesen wir hier? Wir haben das noch im Kopf, das Bild, dass wir auch Priester sind. Wir sind auch Priester. Man redet von dem allgemeinen Priestertum, Priestertum der Gläubigen oder der Getauften. Und was ist ein Priester? Die Aufgabe eines Priesters ist es Folgendes. Die Aufgabe eines Priesters ist, eine Brücke zu bauen zwischen Mensch und Gott. Erst war es Jesus, ist der Hohepriester. Und jetzt haben wir die gleiche Verantwortung als Priester und Priesterinnen, Brückenbauer für diese Welt zu sein. Ich habe heute meine alte Polaroid-Kamera mitgebracht. So eine Polaroid-Kamera, die passt nicht mehr in die heutige Zeit. Polaroid-Kamera, da kann man nicht viele Sachen einstellen. Da kann man ein bisschen den Fokus einstellen, ein bisschen Lichtempfindlichkeit. Aber wir sind es doch gewohnt, mit unserem Smartphone hunderte Bilder zu knipsen. Und jetzt ist es ganz neu, mit so einer Polaroid-Kamera muss ich wieder neu denken. Da kann ich nur 8 Bilder mitmachen und diese 8 Bilder kosten 24 Franken. Da muss ich mir gut überlegen, was für ein Bild mache ich. Und was muss man machen? Man muss sich hinstellen. Vielleicht muss man auch herantreten, weil man kann nämlich nicht zoomen. Und was muss man da noch machen? Man muss wirklich drücken, um ein Foto zu machen. Und stell dir vor, das Foto kommt raus. Was muss der Tobi jetzt mit dem Foto machen? Schütteln? Eben nicht schütteln. Sechs Minuten ins Dunkle legen und es entwickeln lassen. So wenig Lichteinfluss wie möglich. Das sind die neuen Filme. Aber wenn ich ehrlich bin, ich bin es doch nicht mehr gewöhnt, dass sich etwas entwickelt. Oder? Ich werde ungeduldig. Ich will doch jetzt schauen, ist jetzt was geworden oder nicht? Kann der Tobi das oder nicht? Sehe ich gut aus? Und es nervt doch so schnell, wenn ich warten muss. Und genau in diesen Momenten kommt ja unsere innere Herzenshaltung so schnell ans Licht. Und nochmal zurück zum Abraham. Mich fasziniert hier seine Herzenshaltung, seine Empathie für eine Stadt, für Menschen, die es gar nicht verdient hätten, vielleicht gerettet zu werden. Wie menschlich wäre es zu denken, ach komm, Sodom und Gomorra, die sollen doch schauen, wo sie bleiben. Gott soll mit seinem Gericht drüber fahren und die kriegen schon das richtige Gericht. Und da stelle ich mir die Frage, wie hätte ich gehandelt in den Schuhen von Abraham? Wie sähe es um meine Empathie aus für die Welt? Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage in unserer heutigen Zeit. Mit welcher Herzenshaltung betrachte ich diese Welt, in der wir leben? Wie reagiere ich auf die immer stärker sichtbar werdende Verlorenheit unserer Gesellschaft? In dem Wissen, dass irgendwann mal noch ein Gericht Gottes kommt. Ein Gericht, was über unser Land kommt, unsere Städte und unsere Dörfer und über die Menschen, die wir lieben. Es ist ein Zitat, was mich sehr nachdenklich gemacht hat, von Brian Houston, Hillsong-Pastor. Der hat Folgendes letzte Woche geschrieben: Wenn deine Gebete erhört würden, würde sich deine Welt verändern oder würde sich seine Welt verändern? Wenn deine Gebete erhört würden, würde sich Toffis Welt verändern oder würde sich die Welt Gottes verändern? Und es geht hier nicht um schlechtes Gewissen machen, ich habe nur für mich gebetet oder wie auch immer, sondern wir müssen diese Spannung jetzt einfach mal aushalten. Für mich ist es noch nie leicht gefallen, diese Fürbitte zu tun. Warum soll ich für irgendeinen Missionar auf Papua-Neuguinea beten? Was macht das für einen Unterschied für diesen Missionar, der mit so einem Bötchen auf einem Fluss zu irgendeinem Volk geht, wo die Bibel noch nicht in seiner Sprache hat? Hat das irgendwelche Auswirkungen, wenn ich von hier für den bete? Weiß nicht, ob du das schon mal gedacht hast. Aber was habe ich gelernt? Das Gebet und vielleicht auch besonders die Fürbitte zuerst mich verändert und mein Gottesbild verändert. Ich habe Gemeinschaft mit Gott in der Fürbitte im Gebet. Ich bin doch kein passives Bühnenstück in diesem kosmischen Drama. Es erinnert mich daran, ich bin Ebenbild. Ich bin Priester. Und im Gebet ist doch die Einladung da, gemeinsam mit Gott den Lauf seiner Welt zu leiten. Und was ich über die Jahre gelernt habe, wir sehen es auch hier in der Situation Abraham und Sodom, ich habe nie das letzte Wort. Gott hat immer das letzte Wort. Ich möchte dir heute Morgen sagen, du bist auch Ebenbild Gottes. Du bist Repräsentant Gottes, sein Ebenbild auf dieser Erde hier. Du bist Priester, du bist Priesterin durch deinen Glauben an Jesus Christus. Und eine Frage, die ich dir mitgeben will, was möchte Gott in deinem Leben, in deinem Herzen entwickeln? Ich weiß nicht, ob wir das gerade einfangen können. Es entwickelt sich so langsam. Ja, es dauert einfach, es ist Polaroid. Genau, ihr könnt es sehen, ich bin's. Merci der Technik. So sieht ein Polaroid-Film aus, hat jetzt keine Polaroids mehr drin. Und einen Polaroid-Film sollte man am besten in einem Kühlschrank lagern. Und dann, wenn man den Polaroid-Film benötigt, für eine Hochzeit, für irgendeine Feier, als Predigtillustration, sollte man ihn dann aus dem Kühlschrank rausnehmen und dann bis auf Raumtemperatur aufwärmen lassen. Und dann heute Morgen haben wir vor dem Gottesdienst den reingeschoben. Und dann kannst du die besten und schönsten Bilder mit so einem Polaroid-Film, Polaroid-Bildern machen. Und meine Frage an dich, vielleicht musst du auch noch mal was aus dem Kühlschrank herausholen. Vielleicht muss noch irgendwas wieder Raumtemperatur bekommen. Vielleicht gibt es eine Sache in deinem Leben, wo du noch nie dafür gebetet hast, wo du noch nie abgedrückt hast. Dann wäre heute ein guter Start, zum ersten Mal abzudrücken. Und soll ich euch was sagen? Vergesst nicht, ein Gebet kann Menschen retten und kann Leben für immer verändern. Und das ist das Faszinierende am Gebet, an der Fürbitte. Und deshalb möchte ich euch herausfordern und auch mich persönlich, lasst uns mutig beten und lasst uns auch riskant beten. Es kann sein, du betest für ein Auto und du kriegst einen Flachbildschirm. Das kann passieren. Aber warum? Weil Gott immer noch das letzte Wort hat. Weil er ist der Große, er ist der Heilige. Aber ich darf mit ihm gemeinsam. Ich kann schon mal anfangen. Wir sind ja in einer westlichen Kultur und es wäre jetzt ganz komisch, jetzt drehen wir uns alle zueinander und jetzt sagst du noch dein Anliegen dem Nachbarn und dann beten wir dafür. Ich würde das gern heute Morgen für euch als ein Priester für euch machen. Und du kannst dir das überlegen, du hast 10 Sekunden Zeit, wenn du ein Bedürfnis hast, eine Not, vielleicht gerade eine Krankheit oder so, dann darfst du einfach still und ruhig symbolisch aufstehen. Und dann würde ich gerne für dich in der Fürbitte eintreten. Und himmlischer Vater, du hast uns erschaffen als Ebenbild. Und du hast Freude daran, wenn du unser Gebet hörst. Und es ist so ein Vorrecht, dass wir mitgestalten dürfen, dass wir mitleiten dürfen, dass wir Teil sind von dem, was du tust auf dieser Erde und was du tun wirst. Und Jesus, du siehst heute Morgen hier jedes Einzelne, wo gekommen ist. Und du siehst, was sie bewegt, was auf ihrem Herzen liegt, was ihnen schwerfällt. Jesus, du siehst Not, du siehst Krankheit, du siehst vielleicht zerbrochene Beziehungen, du siehst vielleicht finanzielle Nöte, egal was es ist. Wir möchten sie dir bringen. In dem Vertrauen daran, dass du was tun wirst. Und wir wollen jetzt auch riskant beten. Und wir wollen für Heilung bitten, dass jetzt in dem Moment Heilung passiert, Gott. Dass du was tust in dem Moment. Jesus, dass du nächste Woche Beziehungen wiederherstellst, dass Menschen wieder miteinander reden dürfen. Du siehst, wo finanzielle Not ist, dass da ein Wunder passieren darf. Dir ist nichts unmöglich. Und im tiefen Vertrauen darauf, dass du dieses Gebet hörst, dass du was tun wirst, möchte ich dich bitten, dass du dich zeigst in unserem Leben, im Alltag, bei uns als Gemeinde. Danke für das Beispiel von Abraham, der eingetreten ist Und Jesus, schenk uns diesen Mut und diese Empathie und dieses Herzenanliegen für unsere Welt, für unsere Städte, für unsere Dörfer, für unsere Familien, Arbeitskollegen, Freunde einzustehen. Damit sie nicht verloren sind, sondern mit uns sind. Amen.